läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wenn man als Partei immer wieder betont, man sei anders als die anderen, nämlich nicht korrupt, wenn man wie die AfD immer wieder laut den Filz in den anderen Parteien anprangert, dann hat es mindestens ein Geschmäckle, wenn der Verdacht der Vetternwirtschaft auf einmal einen selbst trifft. Die Vorwürfe um fragwürdige Beschäftigungsverhältnisse von Familienangehörigen innerhalb der AfD mehren sich. Vorwürfe, die nicht nur von außen kommen, sondern zum Teil auch aus der Partei selbst. Vorwürfe, die mittlerweile die gesamte AfD erschüttern. Tom Lehning.
Eine Hand wäscht die andere. Das Mitarbeiternetzwerk der AfD Sachsen-Anhalt nimmt immer deutlichere Konturen an. Es geht nicht nur um den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Ulrich Siegmund, dessen Vater bei einem Parteifreund angestellt ist. So sollen etwa drei Geschwister des Landtagsabgeordneten Tobias Rausch bei der Bundestagsabgeordneten Claudia Weiß angestellt sein. Ihre Tochter wiederum soll bei der Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt arbeiten. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Verboten ist das nicht, politisch aber umstritten. Teile der Partei protestieren lautstark. Die AfD-Landesspitze weist seit Tagen jede Schuld von sich.
Das ist jetzt das große Vergehen, was wir hier verbrochen haben. Es fehlt hier so sehr die Verhältnismäßigkeit, dass es klar ist, es ist eine geplante, gesteuerte Kampagne. Und der eigentliche Skandal ist es doch, dass es hier offenbar Kräfte gibt, die interne Dokumente ganz bewusst an die Presselandschaft geben, um uns hier zu diskreditieren.
Auch in der telefonischen Konferenz des Bundesvorstands heute sollen die Vorwürfe von Vetternwirtschaft Thema gewesen sein. Die Parteispitze gibt danach keine Interviews, verbreitet nur ein Statement. Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland begrüßt die Einsetzung einer Verhaltenskommission durch den AfD-Landesvorstand Sachsen-Anhalt und lässt die in den verschiedenen Parlamenten geltenden aktuellen Regelungen hinsichtlich der Anstellung von Familienangehörigen angleichen. Der Sachsen-Anhalter Landesvorsitzende erklärt, die eigenen Mitarbeiterverhältnisse in einer solchen Verhaltenskommission untersuchen zu wollen.
Diese Kommission wird unsere eigenen Anstellungsverhältnisse prüfen und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen.
Wer in der Kommission sitzen und wann diese ihre Arbeit aufnehmen soll, steht noch nicht fest. Dabei geht es mittlerweile längst nicht mehr nur um Sachsen-Anhalt. Auch in den AfD-Landtagsfraktionen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz soll es Fälle von Überkreuzbeschäftigungen geben. Auch die Frau des baden-württembergischen Spitzenkandidaten Frohnmeier soll bei einem Parteifreund beschäftigt sein. Aufklären oder wegducken. Der AfD-Bundesvorstand befindet sich in einer Zwickmühle, erklärt Politikwissenschaftler Schröder.
Das muss man immer vor dem Hintergrund der jetzt anstehenden Wahlen sehen, weil wenn sie zu pointiert agieren, könnte es sein, dass sie am Ende diejenigen sind, denen man vorwirft, ihr habt das Ganze hier negativ entwickelt und insofern seid ihr schuld daran, dass wir nicht so gut abgeschnitten haben, wie wir es hätten tun können.
So läuft die Vetternwirtschaftsdebatte in der AfD weiter und die Parteispitze übt sich in Zurückhaltung.
Juli Kurz in Berlin. Juli, wie sehr wühlt die aktuelle Berichterstattung die Partei auf?
Na, es beschäftigt die Partei schon, weil sich dieser Verdacht der Vetternwirtschaft ja auch noch auf andere Landesverbände ausweitet. Man kann eigentlich sagen, dass es da zwei Stränge in der Partei gibt. Die einen, die beschwichtigen, die sagen, alles sei rechtens gewesen und das Ganze eine Schmutzkampagne. Das hört man ja zum Beispiel auch aus Sachsen-Anhalt. Und da sind vielleicht auch die in der Partei, denen es um das eigene, sage ich mal, materielle Wohlergehen geht. Und dann gibt es die anderen, die das sehr ernst nehmen, weil sie um den politischen, ihr auch ideologisches Projekt fürchten. Und das kommt eher aus dem Höcke-Umfeld. Und die fordern, wie der rechte Vordenker Götz Kubitschek, dass aufgeräumt werden soll. Und heute haben wir eben gesehen, dass die Bundesspitze sich da zwischen diesen Lagern nicht positionieren will und deshalb sehr vage bleibt.
Mhm. Könnte die Affäre denn der Partei gefährlich werden?
Ja, das ist die große Frage. Was man sagen kann, in der Vergangenheit haben Skandale der AfD nicht geschadet. Und da gab es ja schon den einen oder anderen. Aber wenn ich mich in der Partei umhöre, begegnet mir schon auch eine gewisse Nervosität, gerade bei denen, die in der Bundespolitik was zu sagen haben. Da höre ich schon, diese Geschichte sei anders, weil es eben an die DNA der AfD gehe. Und es geht ja auch ums Geld und da kann schnell Neid ins Spiel kommen. Die Partei hatte ja selber gerne den anderen Parteien Filz und Selbstbedienung vorgeworfen, weil das eben ja auch gut funktioniert. Nur jetzt steht sie doch eben ziemlich massiv selbst im Verdacht, genau das zu tun. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht alle Wähler gutieren oder zumindest es schwerer wird, neue Wähler dazu zu gewinnen. Aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, man sollte die Umfragen abwarten.
Juli Kurz, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Seit bald 4 Jahren herrscht Krieg in der ganzen Ukraine. Er verändert das Land mehr und mehr, auch die Menschen, die Tag und Nacht mit russischen Angriffen rechnen müssen. Trotz aller Bemühungen ist ein Waffenstillstand noch nicht in Sicht. Von morgen an sind erneut Gespräche in Genf geplant, im sogenannten trilateralen Format zwischen USA, Ukraine und Russland. Viele Ukrainer wagen es kaum, auf einen Verhandlungserfolg zu hoffen. In den Städten und natürlich an der Front kostet der Krieg weiterhin Leben, auch von Journalisten. Susanne Peterson.
Fotos, die aufzeigen, worum es in jedem Krieg geht. Um Menschen und ihre Schicksale. Es sind die letzten Aufnahmen von Anthony Lalicon. Nur kurz danach wird der französische Fotojournalist von einer russischen Drohne getötet. Für seine Lebenspartnerin Aida Belolid bleibt sein Tod schwer zu begreifen. An diesem Tag, dem 3. Oktober 2025, war er in der Region Kramatorsk, einer Region, die ziemlich weit von der Front entfernt war, mehr als 20 Kilometer. Es war ein Gebiet, das als nicht sehr gefährlich galt, da es nicht an der Frontlinie lag. Anthony Lalicon dokumentiert an dem Tag das Leben von Zivilisten in Dörfern nahe der Front, erzählt Aida. Er und der ukrainische Fotograf Grigori Ivanchenko arbeiten schon seit Stunden, als die Situation gefährlich wird. Sie sahen Aufklärungsdrohnen, das heißt, dass der Drohnenpilot sie identifiziert hatte, da sie ihre Schutzausrüstung und Presseschilder trugen. Sie hatten wirklich große Kameras mit großen Objektiven. Dann kam eine russische FPV-Drohne und flog direkt auf Anthony zu, was wiederum darauf hindeutet, dass sie als Presse identifiziert worden waren und der Angriff gezielt war. Anthony Lalicon stirbt noch vor Ort. Sein Kollege Grigori Ivanchenko wird schwer verletzt. Später muss ihm sein Bein amputiert werden. In den letzten Monaten häufen sich gezielte Angriffe russischer Drohnenpiloten auf Journalistinnen und Journalisten. Seit 2022 wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 31 Medienschaffende im Einsatz getötet. Viele wurden verletzt. Presseschilder bieten keinen Schutz mehr. Sie werden zunehmend zur Zielmarkierung. Wir beobachten, dass die Russen alles tun, um zu verhindern, dass die Dokumentation dieses Krieges die Welt erreicht und damit auch die Unterstützung für die Ukraine schwindet. Die Lage, sagt Jatschuk, wird immer heikler. Immer mehr russische Drohnen gelangen immer tiefer hinter die Front. Die Rede ist nicht mehr von einer Frontlinie, vielmehr von einer kilometertiefen Todeszone. Am Anfang haben wir Journalisten mit Schutzwesten, Erste-Hilfe-Sets und Helmen ausgestattet. Das reicht jetzt aber nicht mehr aus, weil wir sehen, dass Drohnen... Vor einer Drohne kann man sich nicht schützen, selbst wenn man eine Schutzweste hat. Nur knapp 3 Wochen nach Anthony Lalicon werden die ukrainische Reporterin Aljona Chamova und ihr Kollege Kameramann Yevhen Karmasin während ihrer Arbeit getötet. Auch Reporterteams aus Deutschland und den Niederlanden geraten ins Visier russischer Drohnen, können aber entkommen. Aida Belolid bleiben vor allem Anthonys Bilder, in denen sie auch immer ein Stück von ihm erkennt. Er war jemand, der sehr viel Menschlichkeit in sich hatte. Man sieht das auf seinen Fotos, seinen Porträts und in seinem Blick auf die Menschen. Das war es, was seine Arbeiten ausgemacht hat. Anthony Lalicon, Aljona Chamova, Yevhen Karmasin. Sie haben dafür gearbeitet, dass sich Menschen weltweit ein eigenes Bild machen können, damit die Wahrheit im Krieg nie ganz stirbt.
Tja, und wir machen einen kleinen Sprung zu weiteren Nachrichten des Tages und zu dir, Julia Niharika.
Die Diskussion über eine Steuerreform nimmt Fahrt auf. Finanzminister Klingbeil will Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen vorantreiben. Noch dieses Jahr werde er entsprechende Vorschläge vorlegen, sagte der SPD-Politiker. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Einkommensteuer für diese Gruppen zur Mitte der Legislatur zu senken, also etwa Anfang kommenden Jahres. Aus den Reihen der Union wird gefordert, auch Besserverdienende zu berücksichtigen. CDU-Generalsekretär Staatssekretär Linnemann hatte vorgeschlagen, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem höheren Einkommen greift. Bundesinnenminister Dobrindt hat die Grenzkontrollen um weitere 6 Monate über Mitte März hinaus verlängert. Der CSU-Politiker bezeichnet die Maßnahme als Teil der Neuordnung der Migrationspolitik und begründet sie mit der Möglichkeit, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Migrationsexperten äußern rechtliche Zweifel an der Verlängerung, da Kontrollen im Schengen-Raum nur zeitlich befristet zulässig sind. Die Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin verzögert sich auf unbestimmte Zeit nach Angaben der Bahn wegen des anhaltenden Winterwetters. Dadurch sei der ursprünglich geplante Eröffnungstermin Ende April nicht mehr zu halten. Bis Mitte März will der Konzern ein neues Konzept für die Inbetriebnahme vorlegen. Der Fernverkehr wird weiter umgeleitet. Fahrgäste sind im Schnitt rund 45 Minuten länger unterwegs. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Außenminister Rubio den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán besucht. Als treuen Verbündeten von US-Präsident Trump wünschte er dem Rechtspopulisten Erfolg für die anstehenden Parlamentswahlen. Orbáns Führung sei für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung, so Rubio. Die ungarische Regierung unter Orbán steht der EU kritisch gegenüber, insbesondere bei der Unterstützung für die Ukraine. Der Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Ehefrau mitteilte, ist er gestern im Alter von 95 Jahren zu Hause gestorben. Duvall galt als einer der führenden US-amerikanischen Charakterdarsteller und als Hollywood-Legende. Er spielte in Filmklassikern wie Der Pate und Apocalypse Now. 1984 wurde er für Comeback der Liebe mit dem Oscar ausgezeichnet als bester Hauptdarsteller.
Zu den Olympischen Winterspielen nach Italien, wo es heute für den Norweger Atle Lee McGrath im Slalom so gar nicht lief. Lag er nach dem ersten Lauf noch in Führung, fädelte er im zweiten Lauf aber ein und schied aus. In seinem Ärger darüber ließ er dann auch wirklich freien Lauf. Er lief nämlich einfach weg. Tja, der Vollständigkeit halber, der Deutsche Linus Strasser wurde 9. und Gold ging an den Schweizer Loic Meyer. Und jetzt am Abend gab es dann auch Medaillen für deutsche Athleten, wenn auch nicht ganz die erhofften. Elli Hirer.
Silber gewonnen, Gold verloren. Die Enttäuschung ist Laura Nolte ins Gesicht geschrieben. Der erhoffte Olympiasieg im Monobob auf letzter Rille dahin.
Ich hatte schon geahnt während der Fahrt, ja, weil es war oben einfach zu unsauber. Und ich hatte da einfach so ein bisschen Pech. Nach H2 hat es mich so ein bisschen versetzt. Und ja, dann ist die Zeit dahin.
Als Führende nach 3 Durchgängen touchiert sie im entscheidenden letzten zu oft die Bande. Am Ende fehlen 0,04 Sekunden zum Olympiasieg. Sie muss die US-Amerikanerin Elena Myers-Taylor noch vorbeiziehen lassen.
3 Läufe lang auf Gold zu liegen und dann zurückzufallen, ist jetzt halt gerade einfach noch schmerzhaft. Ich weiß, dass die Silbermedaille ein super Ergebnis ist. Vor allem in Peking bin ich 4. geworden, deswegen alles super. Aber jetzt gerade schmerzt es erstmal noch ein bisschen.
Auch hier war Gold zum Greifen nah. Doch das deutsche Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin zeigen zu viele Nerven in der entscheidenden Kür am Abend. Nach einer herausragenden Darbietung im Kurzprogramm gestern noch auf Goldkurs machen sie in der Kür vor allem bei den entscheidenden Sprüngen zu viele Fehler. Die Eiskunstlauf-Europameister von 2025 müssen sich am Ende den Olympiasiegern aus Japan und den Georgiern auf Platz 2 geschlagen geben. Ein Hoch und Tief der Gefühle erleben die deutschen Skispringer bei der olympischen Premiere im neuen Superteam-Wettbewerb. Es hätte der Sprung zu einer Medaille werden können. Philipp Raimund, Olympiasieger von der Normalschanze im Schneestöbern von Predazzo mit dem Durchblick und der zwischenzeitlichen Führung kurz vor Schluss des 3. und letzten Durchgangs. Doch die Freude hält nicht lang. Der Wettbewerb kurz vor Ende abgebrochen wegen des Schneefalls. Es zählt die Wertung nach Durchgang 2. Was dem deutschen Team bleibt, ist der undankbare 4. Platz.
Ohne Wind und ohne Schnee ist mit dem Sprung stehen wir am Podest. Und jetzt schauen wir blöd in die Röhre wegen 0,3 Punkte und das ist extrem bitter.
Gold gewinnt Österreich, Silber geht an Polen, Bronze an Norwegen.
Rosenmontag, bekanntlich der Höhepunkt der Karnevalssession. Wenn Hunderttausende durch die Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz ziehen, knallbunt verkleidet, dem grauen Wetter trotzend, bester Laune. Aber nur Kostüm und Kamelle ist Karneval nicht. Es ist auch politische Kritik. Mit der ist Motivwagenbauer Jacques Tilly in den Fokus der russischen Justiz gelangt. Sie wirft dem Düsseldorfer Karnevalisten Verunglimpfung der Staatsorgane vor. Ja, und was macht Jacques Tilly? Er legte heute beim Rosenmontagsumzug nach. David Zions.
Im Düsseldorfer Karneval ist er ein Star. Wagenbauer Jacques Tilly und seine politischen Mottowagen. Vom Gerichtsprozess in Russland lässt er sich nicht einschüchtern. Der Satiriker schlägt zurück.
Wir haben in diesem Jahr nicht nur einen Putin, sondern drei Putins und einen Wagen, der auch die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine aufs Korn nimmt. Also das Thema ist wirklich gut abgedeckt, um zu zeigen, dass uns dieser Prozess einfach nicht beeindruckt und auch nicht beeindrucken darf.
Narren dürfe man so kurz vor Rosenmontag eben nicht reizen, sagt Tilly. Eine Botschaft in Richtung Moskau. Am frühen Nachmittag ziehen seine Motivwagen dann durch Düsseldorf. Viele in der Stadt sind von Tillys Arbeit begeistert.
Ich finde, das ist eine sehr friedliche und schöne Art und Weise, einfach mal die Meinung kundzutun. Und deswegen unterstütze ich das sehr.
Gerade jetzt vor diesem Prozess da in Russland, wo man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, das wollte ich einfach mal Danke sagen, dass er das macht über die Jahre.
Also ich finde auf jeden Fall gut, dass er mit der Satire weitermacht. Und es ist auch wichtig, dass er sich davon nicht unterkriegen lässt.
Also gegen Menschen wie Putin und Co. kann man nur so vorgehen. Ja? Die muss man einfach verachten durch Lachen.
Lebensfreude und Politik. Im Karneval geht das gut zusammen. Auch in Mainz, wo Donald Trump versucht, der Freiheitsstatue seine Zunge in den Hals zu stecken. Und die großen Social-Media-Plattformen ihre Nutzer hypnotisieren, wie die Schlange K im Dschungelbuch. In Köln verschlingt das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sein eigenes Volk, das für Freiheit demonstriert. Der Kölner Rosenmontagszug gilt als weniger politisch als der in Düsseldorf. Und die Städte sind ewige Rivalen. In diesem Jahr aber solidarisieren sich die Kölner mit dem Düsseldorfer Wagenbauer. Wir alle sind Tilly. Gemeinsam für die Satire.
Satire kann wehtun. Sie ist eine humane Waffe, wie man hier sieht, an der Narrenpritsche. Es ist eine Waffe, die sich an Menschenrechten orientiert. Es ist eine gewaltfreie Waffe. Aber eben sie schmerzt, eben auch das Putin-Regime. Und das ist gut so.
Dass seine Arbeit das Regime schmerzt, sehe man am Gerichtsverfahren gegen ihn. Vom Prozess selbst hat Tilly nichts Neues gehört. Mit seiner Pflichtverteidigerin, die ihm in Russland gestellt wurde, habe er bisher nicht ein einziges Mal Kontakt gehabt.
Tja, man würde den Jecken ja zur ausgelassenen Stimmung auch so ein bisschen anderes Wetter wünschen. Carsten, bleibt es so schmuddelig?
Ab nach Rio. Bei uns bleibt es schmuddelig. Es wird vor allem nicht weit vom Winter entfernt sein. Im Norden, im Osten Deutschlands sowieso Dauerfrost. Und jetzt kommt auch noch der Schnee dazu. Wir sehen hier die aktuellen Radarbilder und pink eingefärbt. Das sind die Schneefallgebiete. Die Schauer, die im Westen heute oftmals Regen waren, ziehen jetzt in die frostigen Gebiete, in den Osten und in den Nordosten. Dort fällt das Ganze als Schnee. In den letzten drei Stunden kamen noch mal kräftige Regenschauer im Westen herein. Aber auch hier sehen wir in der Eifel, später im Westerwald und auch im Siegerland. Oberhalb von 300 Metern ist das Ganze jetzt in Schnee übergegangen. Und hier sind die Straßen schon wieder weiß und schneebedeckt. Also der Winter ist nicht weit weg und er bleibt auch mindestens bis Freitag erhalten. Schön zu sehen, am Trend von Hamburg bis Freitag liegen die Tageshöchsttemperaturen bei rund 0 Grad. Nachts dann sowieso frostig. Und erst mit dem Wochenende kommt deutlich wärmere Luft nach Deutschland. Und zwar überall nach Deutschland hin. Diese Luft kommt vom Atlantik. Aktuell kommen erstmal diese weiteren Schauer zu uns rein. Im Süden und später dann auch im Nordosten wird es in der Nacht und auch morgen Vormittag dann dort weiteren Schnee geben. Aber auch tagsüber folgen ein paar weitere Schauer im Westen. Im Südwesten kann es sogar vereinzelte Gewitter geben. Nur wenige Wolkenlücken lassen ein paar Sonnenstrahlen zu. Die Temperaturen heute Nacht im Nordosten erneut im Dauerfrost bis zu minus 8 Grad, ansonsten 0 bis plus 4 Grad. Tagsüber minus 3 Grad auf Rügen und bis zu plus 9 Grad am Oberrhein. Das ist die Verteilung, die uns Pi mal Daumen auch in den nächsten beiden Tagen erhalten bleibt. Dazu viele Wolken am Mittwoch, neuer Schnee oder Regen im Südwesten, der erreicht am Donnerstag dann die Mitte. Dafür dann im Norden größere Wolkenlücken und immerhin Sonnenschein.
Ein bisschen mehr Sonne wäre nicht schlecht gewesen, aber wir wissen, du kannst auch nicht alles. Danke, Carsten, aber ganz schön viel. Dankeschön.